Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zu dieser wirklich sehr besonderen Sondersendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Montag, dem 7. Oktober 2024. Ich habe es Ihnen heute Morgen schon in Aussicht gestellt nach meinen Aufzeichnungen. Ich würde einen Morgenspaziergang in die Berge machen. Jetzt bin ich da in der Segantini-Hütte gelandet, oberhalb von Pontresina, nach einem rund zweieinhalbstündigen Aufstieg da von der Talstation. Eine gemütliche, schöne, zum Teil etwas auch steile Bergwanderung mit jetzt einer fantastischen Aussicht. Was Sie da unten im Tal sehen, das sind die Gemeinden Samaden, Celerina und dann schon am Horizont St. Moritz mit dem St. Moritzer See, die Seenlandschaft des Oberengadins, wunderschön, ein Zaubergelände. Und wenn Sie da noch etwas weiter ins Tal hochfahren würden, dann kämen Sie dann an den Silsersee nach Silva Plana, auch eben zu den wunderschönen Silser Wäldern, wo ja einst schon Friedrich Nietzsche unwiderstehlich sich immer wieder niederließ, um dort seinen Gedanken nachzusinnen. Ich bin jetzt da etwas in der Höhe, die Segantini-Hütte, auch ein kleines Restaurant, sind schon ein paar Wanderer da angekommen, jetzt heute Montagmorgen. Und ich habe mir beim Aufstieg zuerst ein paar Schumann-Lieder angehört, Berglieder, wunderbar. Und dann die Gelegenheit genutzt, noch eine Diskussionssendung aus dem Fernsehen mir da reinzuziehen. Und zwar handelt es sich um das Programm Links, Rechts, Mitte bei Servus TV, ist ausgestrahlt worden gestern Sonntagabend, kurz vor meiner Sendung, dem Pragmatikus. Im Anschluss können Sie alles abrufen auf Servus TV. Nun, bei Links, Rechts, Mitte ging es natürlich um dieses Wahlresultat und die schwierige Regierungsbildung in Österreich mit einer faktischen gegenseitigen Brandmauerblockade. Alle haben sich da irgendwie ausgemauert. Der FPÖ-Wahlsieger Kickl hat die anderen Parteien im Bausch und Bogen in den Senkel gestellt, als Systemparteien abqualifiziert, gewissermaßen eine Rhetorik des Alles oder Nichts, der quasi Einparteienherrschaft da angewendet. Damit hat er sich natürlich auch ein bisschen selber ausgegrenzt. Auf der anderen Seite die anderen Parteien, die auch diese Brandmauern da errichtet haben, um die FPÖ, ob zu Recht oder zu Unrecht, da als Verkörperung von Tendenzen zu schildern, mit denen man sich da nicht einlassen möchte, beziehungsweise spezifisch, es gibt die, die sagen mit der FPÖ auf keinen Fall, und da gibt es die, die sagen mit der FPÖ schon, aber nicht mit Kickl. Also da sind jetzt Brandmauern errichtet, Gräben ausgehoben worden, und es wird sehr spannend sein zu beobachten, wie sich das nun in der nächsten Zeit da entwickelt. Man rechnet damit in der Runde, dass das noch Monate dauern könnte, was den Teilnehmer Franz Schellhorn, Sie kennen ihn, ich habe ihn auch interviewt, den Chef des Thinktanks Agenda Austria, zur Bemerkung veranlasst hat. Ja gut, wenn man nach Belgien schaut, sind ja Zeiten ohne Regierung zum Teil gar nicht so schlecht. Allerdings hat Österreich doch erhebliche Probleme, hoch verschuldet, dann das Wachstum schlechter, als ich das eigentlich gedacht hätte. Österreich ein Hochsteuerland. Es droht die Abwanderung von Arbeitsplätzen. 25% der Unternehmen wollen Teile der Produktion ins Ausland verlagern. Eine ganz miserable Wachstumsquote, gleichzeitig hohe steigende Verschuldung, steigende Löhne, Lohnstückkosten. Also hier eine wirklich fatale Entwicklung, verbunden natürlich noch mit einer unaufgearbeiteten Corona-Politik, die in Österreich viel härter zugeschlagen hat. Ein paar Regierungskrisen, Ibiza und folgende. Kanzler wurde da abgesetzt, ein neuer kam rein und eben schließlich dann dieser kometenhafte Aufstieg aus den Trümmern gleichsam der FPÖ mit ihrem Vorsitzenden Kickl, einem Bergwanderer und auch Kletterer, der die Einsamkeit durchaus nicht abzulehnen scheint. Das wiederum legen ihm seine Gegner als eine Art von politischem Autismus aus. Kurzum, man ist dann noch nicht so weit, miteinander zu diskutieren. Interessant nun für mich aus schweizerischer Sicht, hier diese Diskussion zu verfolgen. Ich fand sie sehr interessant und spannend hat begonnen, was da der Florian Klenk gesagt hat. Florian Klenk ist der Chefredakteur des Falter. Der Falter ist sicher ein eher linkes, sozialdemokratisches Magazin, aber originell gemacht in Wien und mit immer wieder sehr guten Beiträgen und auch guten Journalisten. Sie kritisieren natürlich mich und die Weltwoche regelmäßig, was ich als Ehrbezeugung empfinde. Und es ist auch richtig, wenn man uns kritisiert. Ich schätze aber auch hier diese zum Teil sehr, ja, auch unerbittliche oder eben auch distanzierte Sicht, die eben eine andere Sicht ist als die ich oft habe bei bestimmten Themen. Nun, der Florian Klenk hat sicherlich vollauf zu Recht gesagt, die Behauptung, dass es undemokratisch sei in Österreich, da gleichsam den Kandidaten Kickl nicht zum Kanzler machen zu wollen oder mit der FPÖ nicht koalieren zu wollen, diese Partei nicht in die Grenze einer Regierung kommen zu lassen, das ist zweifellos nicht undemokratisch. Also die Behauptung, das sei gegen die Verfassung oder gegen die Demokratie gerichtet, das greift zu kurz, denn das österreichische Parlament hat zweifellos die Macht, wie auch der Nationalrat in der Schweiz, unabhängig die Regierung zu bilden. Das Volk wählt die Parteien und die Parlamentarier haben dann eine qualifizierte Freiheit, das zu tun. Also die Behauptung oder die Polemik, das sei undemokratisch, das sei ein Mangel an demokratischer Verfassungstreue, das greift nicht. Eine ganz andere Frage ist, und das wurde meines Erachtens ein bisschen zu wenig intensiv diskutiert, die andere Frage ist natürlich, ob es schlau ist, vor allem auch für die andere große bürgerliche Partei, für die ÖVP, sich auf so ein Spiel einzulassen und damit natürlich auch die Optionen, sich zu vergeben, eine Regierung zu bilden mit dieser FPÖ, von der ja vermutlich nicht erwartet werden kann, dass sie da ihren erfolgreichen Vorsitzenden jetzt einfach gleichsam absetzen, in die zweite Reihe schieben. Das sind unrealistische Annahmen, scheint es mir zu sein. Wobei man weiß in der Politik ja nie, das ist ja sozusagen auch das Manöver des Ungewissen immer wieder, das einem sich da eröffnet. Also die ÖVP vergibt sich damit Optionen und liefert sich damit ein Stück weit der Sozialdemokratie aus, die mit einem sehr prononcierten Linkskurs, das wurde allseits kritisiert, sich da sehr stark in eine Ecke und auch in eine sehr kleine, kleiner werdende Ecke manövriert hat. Und die Aussicht auf eine neuerliche SPÖ oder SPÖ-ÖVP-Regierung, die verheißt zumindest für die ÖVP nichts Gutes, wenn man die Ampelregierung in Deutschland anschaut. Dort hat ja die FDP massiv Mühe, ihre Wähleranteile zu halten. Die schmelzen ihr da weg wie der Schnee im Sommer. Also hier die Brandmauer sicherlich für die ÖVP nicht vorteilhaft. Für die FPÖ ergibt sich die an sich komfortable Situation. Wenn man sie ausgrenzt aus der Regierung, können sie in die Opposition und dort natürlich noch mehr erstarken. Das haben wir in der Schweiz gesehen. Da hat man ja auch versucht, mit einer Koalition der Vernunft zwischen FDP und SP die SVP auszubremsen. Das allerdings hat einfach dazu geführt, dass die FDP immer mehr verloren hat. Auch die SP hat verloren und die SVP ist immer stärker geworden in der Opposition. Also hier zeigen die Beispiele, dass die Einbindung im Grunde vernünftiger ist. Ein zweiter Punkt, der vielleicht in der Diskussion etwas zu kurz kam, sehr gut herausgearbeitet wurde, das Problem, die Schwierigkeiten Österreichs in verschiedenen Hinsichten, nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht, das ist ziemlich gravierend, also das war mir in dieser Form gar nicht bewusst, aber auch migrationspolitisch, da vielleicht stärker Teil eines internationalen Trends. Was mir allerdings ein bisschen zu kurz kam in der Diskussion, war die Analyse, dass es bei diesen Wahlen jetzt nicht nur in Österreich eben nicht einfach nur um Sachfragen geht, zum Beispiel höhere oder tiefere Steuern, Zuwanderung, Sicherheit, das auch, das ist sicherlich vordergründig, aber ich glaube, ein anderes Thema spielt auch noch eine ganz wichtige Rolle, nämlich das weit verbreitete und ich würde sagen über die klassischen Parteimilieus hinausgreifende Unbehagen vieler Leute daran, dass sie glauben, dass die Klasspolitik die politische Klasse abgehoben hat, dass man Entscheidungen trifft, zu denen man nicht befragt wird, die sich auch dann im Konkreten gegen das eigene Lebensinteresse, gegen die eigene Lebenswirklichkeit stellen, sozusagen der Eindruck, dass da oben eine Art Raumschiff unterwegs ist, das sich weitgehend abzukoppeln droht von der Lebenswirklichkeit der Leute, der Steuerzahler, auch der Wirtschaft, eine Klasspolitik, die sich zwar immer wieder in scheinbar intensiven intellektuellen Auseinandersetzungen gleichsam kritisiert, aber am Ende doch irgendwo Teil der gleichen Veranstaltung zu sein scheint, eine Art Klasspolitik als Interessengruppe des Staates, um nicht zu sagen der Profiteure des Staates, die auf Kosten eben der Steuerzahler leben. Und ich glaube, eine Protestpartei wie die FPÖ, und der Herbert Kickl hat dieses Protestprofil ganz massiv geschärft, er hat auch diese Rhetorik natürlich auch geübt, diese Rhetorik, die ihn jetzt natürlich wiederum bei den Regierungsbildungen etwas ins Zwielicht in den Augen der anderen rückt, nicht in den Augen seiner Wähler. Aber der Herbert Kickl hat natürlich dieses Unbehagen sehr, sehr stark ins Zentrum gerückt, wie übrigens auch in den Vereinigten Staaten damals ein Donald Trump. Wir sehen das aber auch in Italien, die Giorgia Meloni. Das sind sozusagen die Vorkämpfer, die Robin Hoods dieser Unzufriedenen. Und man macht es sich dazu leicht, wenn man das mit oberflächlichen Frustrationen abtut, denn dieses Unbehagen greift in weite Bevölkerungskreise hinein und dieser Snobismus, dieser Dünkel, dass da die Nichtstudierten da ja von vagen Ängsten, von geschürten Ängsten getrieben sein könnten, das halte ich für die klassische Überheblichkeit genau jener Klasspolitik, die hier kritisiert wird, einer Klasspolitik, zu der leider eben auch immer mehr die Medien zu gehören scheinen. Nein, ich glaube, die Leute haben hier ein ganz akutes und auch präzises Gespür dafür, dass mit der Demokratie etwas nicht mehr stimmt. Es ist nicht im verfassungsmäßigen Sinne, sondern in der Art und Weise, wie eben die Verwalter und Gralshüter und Sachwalter dieser Demokratie diese Demokratie im Parteialltag handhaben, im Regierungsalltag handhaben. Und da möchte man die Kontrolle über das eigene Leben wieder zurückholen. Auch keine Rolle gespielt hat in der Diskussion, vermutlich weil es da den Teilnehmern zu unangenehm ist, das Thema Ukraine-Krieg. Das ist natürlich eine riesige Kiste im Bewusstsein der Leute. Das fällt mir immer wieder auf. Und zwar die Auswirkungen hier, die auch wieder zu spüren sind. Ich merke, dass immer mehr Leute das einfach nicht richtig finden, wie man sich hier gegenüber Russland in eine Position des Alles oder Nichts hinein zu manövrieren droht. Gerade Österreich, ein neutraler Staat, der von der Regierung auch erwartet, diese Neutralität auszuspielen. Nicht eine Gesinnungsneutralität der Bürger. Es ist niemand dafür, dass man in ein anderes Land einmarschiert. Das wird überall kritisiert. Neutralität als Staatsräson ist keine Gesinnungsneutralität oder ein Gesinnungszwang zuhanden der Bürger. Ganz im Gegenteil, indem der Staat sich eben neutral verhält, haben ja die Bürger dann auch die größtmögliche Freiheit, eine andere Meinung oder eine eigene Meinung zu haben. Wenn der Staat eine bestimmte Meinung vorgibt, zum Beispiel bei einem Krieg, dann bist du ja schon ein halber Landesverräter, wenn du eine andere Meinung hast. Also dieses Thema der Neutralität, dieses Thema von Krieg und Frieden, das spielte in der Diskussion leider eine untergeordnete bis gar keine Rolle. Das ist aber auch etwas, was der Herbert Kickl ganz stark nach vorne gebracht hat. Und ich glaube, da hat er auch Leuten aus dem Herzen gesprochen, die aus den sozialdemokratischen Milieus kommen. Ich sehe das auch in der Schweiz, ich sehe es in Deutschland, wie da zum Teil ganz unterschiedliche Parteimilieus, die überhaupt nichts miteinander bisher zu tun haben, zusammenfinden. Es gab eine Friedensdemo kürzlich in Berlin, ich glaube organisiert vom Bündnis Sahra Wagenknecht. Da trat ein Peter Gauweiler auf, ein CSU-Urgestein, ein EU-Skeptiker, der hier den Frieden anmahnte und das Friedensversprechen der deutschen Bundeswehr. Und ich glaube, da verkennt man einfach sozusagen eben dieses fundierte, dieses qualifizierte Unbehagen sehr vieler Menschen, die eben nicht einfach nur oberflächlich sich über die über politische Sachthemen aufregen, über die auch im Thema Migration natürlich, beim Thema Steuern, Verteuerung, Inflation, schlechter werdende Jobaussichten, Sicherheit im Alltag, Kriminalität. Natürlich sind das ganz wichtige, unmittelbare Themen, aber über allem dem hängt sozusagen als große Wolke dieser Krieg. Und auch dieser Krieg hinterlässt doch bei den Leuten das Gefühl, dass der ohne ihre Mitwirkung, ohne ihre Entscheidung, ohne dass sie gefragt worden wären, vollzogen wird, dass da weitreichende Entscheidungen, möglicherweise sogar mit der Konsequenz kriegerischer Ereignisse auf europäischem Boden, und zwar auf unmittelbarem europäischem Nahboden, dass das möglich sein könnte, ohne dass das irgendwann einmal Teil einer demokratischen Abstimmung gewesen wäre. Und das, glaube ich, muss man sich immer wieder vor Augen führen, wenn man diese Wahlresultate anschaut, die ja im Grunde Misstrauensvoten sind an die Glaspolitik. Und es sind eben Misstrauensvoten, die man umso ernster nehmen sollte, weil sie von Leuten ausgesprochen werden, in Ländern ausgesprochen werden, die ein tiefes Bedürfnis nach Stabilität haben. Das gilt für die Bundesrepublik, das gilt für Österreich, das gilt natürlich auch für die Schweiz, wo dieses Erdbeben oder diese tektonische Verschiebung schon seit den 90er Jahren gewissermaßen in Zeitlupe stattfindet. Dank der direkten Demokratie wird das direkter ins politische System hineingetragen. Bei anderen versucht man das abzublocken und rauszuhalten. Das wird nicht funktionieren. Also insgesamt eine sehr interessante Diskussion, die ich da erleben durfte, mit ein paar Zusatzbemerkungen, die mir da durch den Kopf gegangen sind. Und Österreich ist eben auch ein spannendes, ein interessantes Land, bei dem wir Anteil nehmen aus schweizerischer Sicht. Und das wir auch kennen, dass wir fahren, reisen, Urlaub machen, selbstverständlich auch arbeiten, wie das bei mir der Fall ist, und uns damit auseinandersetzen. Es sind viele Österreicher, leben in der Schweiz, auch mit Deutschland pflegen wir den intellektuellen Austausch. Und deshalb ist das natürlich für uns auch und jetzt als Journalist besonders interessant, sich damit auseinanderzusetzen. Mit diesen Bemerkungen möchte ich da mich verabschieden. Sie haben, wenn Sie den Ausführungen nicht mehr gefolgt sind, wenigstens einen schönen Ausblick auf die Landschaft des Kantons Graubünden hier im Oberengadin gehabt. Fantastisch hier diese herbstlichen und Herbstferienbedingungen. Wunderbar. Das Exotische, das Paradies liegt ja in unmittelbarer Nähe. Wenn man denkt, in 2,5, 3 Stunden mit dem Auto ist man schon wieder in der Stadt Zürich, oder mit dem Zug sind sie so schnell wieder sozusagen im urbanen Flachland, oder dann eben mit einem kleinen Aufwand im Grunde steht man hier in einer ganz anderen Welt. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Hier ist sie auch schon fast grenzenlos, auf den Bergwipfeln, auf denen es ein bisschen windet und eben die Frischluft das Hirn beglückt. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen einen schönen Tag. Genießen Sie diesen Montag und genießen Sie jede Sekunde, die Ihnen auf diesem wunderbaren Planeten Erde geschenkt ist. Bis bald, ich melde mich zurück.